ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Nürnberg im November 1945. Der amerikanische Chefankläger Robert Jackson eröffnet den Prozess gegen die NS-Kriegsverbrecher.
That four great nations.
Dass vier große Nationen, erfüllt vom Sieg und gepeinigt von erlittenem Unrecht, auf Rache verzichten und ihre Feinde freiwillig dem Urteil des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutendsten Zugeständnisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.
Zum ersten Mal in der Geschichte müssen sich einzelne Personen vor Gericht für Taten verantworten, die sie im Namen des Staates begangen haben. Der Prozess der vier Siegermächte gegen die nationalsozialistische Spitze ist erst der Anfang. In einer Reihe von Nachfolgeverfahren wollen die Amerikaner in Nürnberg klären, wie der deutsche Staat funktionierte und wie tief die Gesellschaft in dessen Verbrechen verstrickt war. Viele Deutsche wehren sich allerdings lange dagegen, die Prozesse als rechtmäßig anzuerkennen und diffamieren sie als Siegerjustiz. Die 13 Nürnberger Prozesse sind in ihrer Gesamtheit ein juristisches Experiment. So neuartig, dass sie auf keine Vorbilder zurückgreifen können. Und so wegweisend, dass sie selbst zum völkerstrafrechtlichen Modell für kommende Generationen werden. Was bleibt heute von den Nürnberger Prozessen? Und welche Rolle spielten sie für die deutsche Gesellschaft in ihrer Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld?
The wrongs which we seek to condemn.
Die Taten, die wir verurteilen und bestrafen wollen, waren so berechnend, bösartig und zerstörerisch, dass die Menschheit sie nicht ignorieren kann. Denn sie könnte es nicht überleben, wenn sie sich wiederholen.
Nürnberg 2025. Im Justizpalast der Stadt befindet sich der berühmte Saal 600, in dem die NS-Kriegsverbrecher ab 1945 auf der Anklagebank saßen. Bis vor einigen Jahren wurde er noch vom Oberlandesgericht genutzt. Heute ist der holzgetäfelte Saal Teil des Museums Memorium Nürnberger Prozesse und kann besichtigt werden. Das Interesse ist groß. Eine großformatige Videoinstallation lässt den Prozess wieder aufleben.
In Nürnberg wird ein geeigneter Verhandlungsort gefunden. Der Justizpalast bietet ausreichend Platz, um einen solchen Jahrhundertprozess auf den Weg zu bringen.
Es muss eine beeindruckende Atmosphäre gewesen sein. Auf den hunderte Meter langen Korridoren des Justizpalastes stapelten sich Aktenberge. All die Papiere, die die Ankläger in Behörden, Verstecken oder befreiten Konzentrationslagern gefunden hatten, wurden ausgewertet und neu sortiert. Im Saal selbst sammeln sich auf engstem Raum die Vertreter der Siegermächte, die 21 Angeklagten mit ihren deutschen Verteidigern und die Zeugen. Viele von ihnen Selbsttäter, andere Opfer, die die Verfolgung überlebt haben. Dazu kommen zum ersten Mal in der Gerichtsgeschichte Simultandolmetscher. Sie übersetzen das Gesagte parallel in vier Sprachen. Und natürlich Journalisten aus aller Welt, darunter Prominente wie John Dos Passos, Martha Gellhorn oder auch Erika Mann. Die Autorin ist beeindruckt vom Prozess, auch wenn er durch das Verlesen tausender Schriftstücke Längen hat.
Der Prozess ist kein Sensationsprozess. Sensationell, wie sein Gegenstand zweifellos ist. Er soll keiner sein. Er ist weniger zur Aufregung und Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die Geschichte gedacht.
Um die Staatskriminalität des NS-Regimes rechtlich in den Griff zu bekommen, haben sich die Alliierten im Londoner Statut auf vier teils neuartige Anklagepunkte geeinigt. Verschwörung zu einem Angriffskrieg, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu letzteren zählt auch die Ermordung der europäischen Juden, die in Nürnberg nicht als eigener Anklagepunkt verhandelt wird. Aber egal, um welche Vorwürfe es geht, die Angeklagten weisen jede Mitverantwortung von sich oder behaupten, nichts gewusst zu haben. Ob Göring, Hess oder Keitel, alle plädieren:
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Nein.
That will be entered as a plea of not guilty.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Über 4000 Beweisdokumente und 240 Zeugenaussagen belasten die Angeklagten schwer. Ausmaß, Vielfalt und Kaltblütigkeit der Verbrechen sprengen jede Vorstellung. Während für die Briten, Franzosen und Russen beim Prozess die Bestrafung der Verbrecher im Fokus steht, geht es den Amerikanern auch um die Umerziehung der Deutschen im Sinne der Demokratie. In der Gesellschaft kommt der Hauptkriegsverbrecherprozess gut an, sagt der Historiker Alexander Korb, ehemaliger Leiter des Memoriums Nürnberger Prozesse.
Die deutsche Bevölkerung hat die Prozesse, während sie stattgefunden haben, eigentlich sehr viel positiver rezipiert und wahrgenommen, als es dann später den Eindruck machte. Dieser menschliche Reflex nach einer Niederlage, dass man sozusagen die Großen auch gerne hängen sieht, das war ein Gefühl, das vielleicht auch viele ehemalige kleine Nazis teilten, dass es denen recht geschieht nach dem verlorenen Krieg. Aber dann ließen sich auch viele Deutsche darauf ein.
Nach 218 Verhandlungstagen endet der Prozess am 1. Oktober 1946 mit 12 Todesurteilen, langen Haftstrafen und 3 Freisprüchen. In der Bevölkerung werden die Urteile durchaus wohlwollend aufgenommen, wie eine Umfrage von Radio München zeigt. Nur die Freisprüche und die Hinrichtungsart der Generäle sorgen für Kritik.
Dass man Generäle hängt, finde ich nie fair. Das hat mich entsetzt.
Die Beurteilungen sind gerecht. Nur die 3 Freisprüche, die halte ich nicht für richtig.
Ich bin die 3, die waren doch auch mit Wegbereiter zum Nationalsozialismus.
Das hat sehr lange gedauert, aber das war ja letzten Endes notwendig.
Ich habe nur mich gefreut, dass der so gerecht vonstatten gegangen ist.
Und jeder, der bis jetzt sagte, also der Prozess interessiert mich nicht, die werden ja doch alle aufgehängt, der wird jetzt doch sagen, dass Gerechtigkeit gewaltet hat.
Für die Amerikaner erklärt der Hauptkriegsverbrecherprozess noch nicht ausreichend, wie dieses verbrecherische Regime möglich war und wie es so reibungslos funktionieren konnte. Unter der Leitung des neuen Chefanklägers Telford Taylor setzen sie eine Reihe von Nachfolgeprozessen auf. In diesen geht es sowohl um die strafrechtliche Schuld einzelner Menschen als auch um die Verantwortung ganzer Institutionen, sagt die Historikerin Alexandra Stiller von der Uni Zürich. Sie forscht seit vielen Jahren zu den Nürnberger Militärtribunalen, kurz NMT.
Es ging der Anklagebehörde in den 12 NMT-Prozessen auch darum, die Strukturen des NS-Regimes auszuloten, aufzuzeigen und als verbrecherisch zu markieren. Das heißt, die Nürnberger Nachfolgeprozesse haben neben den strafrechtlichen Zielen auch ein didaktisches Ziel verfolgt, nämlich der deutschen Bevölkerung den verbrecherischen Charakter des Regimes und seiner Eliten aufzuzeigen, und zwar in allen Bereichen.
Die verschiedenen Bereiche umfassen neben dem Militärischen die Justiz, Behörden, die Industrie und das Gesundheitswesen. Im ersten Nachfolgeprozess ab Oktober 1946 sind 23 Lagerärzte, medizinische Berater und hohe Verwaltungsbeamte angeklagt. Der Vorwurf? Medizinische Verbrechen. Dazu gehören Euthanasieaktionen, Zwangssterilisationen und eine Vielzahl grausamer medizinischer Experimente an KZ-Insassen und Kriegsgefangenen. Lebensunwertes Menschenmaterial, wie es in der Sprache der NS-Mediziner heißt. An ihnen werden unter anderem Impf- und Kampfstoffe erprobt. Sie werden unter Kühlung und Unterdruck ausgesetzt, in dem Wissen, dass diese Experimente oft tödlich enden. Die Angeklagten ziehen sich darauf zurück, dass die Experimente wissenschaftlich notwendig gewesen seien, allen voran der Hauptangeklagte, der oberste Mediziner des Reichs, Karl Brandt.
Ich habe den Menschenversuch, wie dieser als Problem mir auch begegnet sein mag, nie als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Auch nicht dort, wo er ungefährlich ist.
Von den unethischen Experimenten seiner Mitangeklagten will er nichts gewusst haben. Eine Lüge, wie die Anklage später beweist. Es hält Brandt jedoch nicht davon ab, sich vor Gericht als verantwortungsvoller Idealist zu inszenieren.
Ich bin Arzt und vor meinem Gewissen steht diese Verantwortung als Verantwortlichkeit für Mensch und Leben.
Die von ihm organisierte Euthanasie, also die Ermordung von Menschen mit Behinderung, verteidigt Brandt als moralisch richtig. Der Prozess entwirft ein erschreckendes Bild davon, wie überzeugt viele Ärzte von der erb- und rassebiologischen Ideologie der NS-Gesundheitspolitik waren und in welchem Umfang sie an der Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens teilgenommen haben, von Heimen bis zu Konzentrationslagern.
Und zwar waren sich die Ankläger, die Richter einig, dass die Menschenversuche nicht medizinisch oder wissenschaftlich notwendige Experimente gewesen waren. Und auch die Rassenpolitik, vor allen Dingen Zwangssterilisierung, wurden klar als Unrecht bezeichnet. Von der Anklägerschaft wurden diese Verbrechen auch als Teil des Gesamtkomplexes Genozid verhandelt,
sagt die Historikerin Alexa Stiller. Während der Prozess in der Öffentlichkeit interessiert diskutiert wird, sorgt er in der westdeutschen Ärzteschaft und in den medizinischen Fakultäten für Unmut. Die Mehrheit will sich nicht mit der eigenen Rolle im System befassen. Ungefähr 350 Ärzte hätten sich schuldig gemacht, so die etwas willkürliche Festlegung der Deutschen Ärztekammer. Der junge Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich, der den Prozess im Auftrag der Westdeutschen Ärztekammern beobachtet hat, kommt zu einem anderen Urteil. In seiner Dokumentensammlung »Medizin ohne Menschlichkeit« schreibt er rückblickend:
350 waren unmittelbare Verbrecher. Aber es war ein Apparat da, der sie in die Lage brachte, sich zu verwandeln. Was aber ist der Apparat? Solange wir nicht diese Frage aufrichtig beantworten, und das kann nur heißen, solange wir uns nicht vergegenwärtigen, wie weit wir selbst Apparat waren, haben wir nichts, überhaupt nichts getan, um den Toten dieser furchtbaren Zeit, jenen Respekt und jene Aufmerksamkeit zu erweisen, die allein die Brutalität, mit der sie überwältigt wurden, für die Zukunft entkräften kann.
Für seine kritische Position wird Mitscherlich von der deutschen Ärzteschaft angefeindet. Während er unter den Medizinern zum Ausgestoßenen wird, nimmt man die Verurteilten zügig wieder in die eigenen Reihen auf. Eine Dokumentation der medizinischen Verbrechen vereitelt die Ärzteschaft. Schon dieser erste Nürnberger Nachfolgeprozess zeigt, wie sich die Stimmung in Deutschland ab 1947 dreht. Der Historiker Alexander Korb:
Ja, eigentlich waren das nach wie vor hohe Tiere, die dort abgeurteilt worden waren. Aber es wurde thematisch breiter, vielleicht könnte sich deshalb jeder angesprochen fühlen. Es ging also um Ärzte oder Diplomaten oder Militärs.
Werden die Prozesse von den Deutschen also nur genau so lange positiv betrachtet, wie sich die verhandelten Verbrechen außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs abspielen? So könnte man zumindest die öffentlichen Abwehrreaktionen auf die folgenden Prozesse gegen Wehrmachtsgeneräle, SS-Führer und Leiter der Einsatzgruppen deuten. Schließlich haben Millionen deutscher Männer auf dem Schlachtfeld gekämpft und dürfen sich sicher mitgemeint fühlen, wenn es um die Frage geht, was ist dort genau passiert? Am spektakulärsten wird diese Frage im Einsatzgruppenprozess verhandelt, dem größten Mordprozess der Geschichte, wie ihn Chefankläger Benjamin Ferenz nennt. Der damals erst 27-Jährige will zeigen, worum es dabei ging: um Völkermord.
Das Gericht wird zeigen, dass die Morde dieser Angeklagten keiner militärischen Notwendigkeit folgten, sondern der pervertierten NS-Idee einer Herrenrasse. Wir werden zeigen, dass die Taten dieser Männer in Uniform die methodische Ausführung lange gehegter Pläne waren, um die ethnischen, nationalen, politischen und religiösen Gruppen zu vernichten, die die Nazis verachteten.
Die Einsatzgruppen sind mobile paramilitärische Polizeieinheiten. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 rücken sie hinter der Wehrmacht an der Ostfront vor. In den besetzten Gebieten ermorden sie bis 1943 über eine 500.000 Zivilisten, vor allem sowjetische und baltische Juden. Dass es überhaupt zum Prozess gegen diese zuvor übersehene Tätergruppe kommt, liegt an einem Zufallsfund. Im Auswärtigen Amt ist das Rechercheteam von Benjamin Ferenz auf 12 Aktenordner mit sogenannten Ereignismeldungen gestoßen. Fein säuberlich notieren die 4 Einsatzgruppen darin, wann, wo, wie viele Menschen ermordet wurden. Diese Berichte gingen in hundertfacher Ausfertigung an verschiedene Ministerien und Behörden.
Arbeitsgebiete der Kommandos judenfrei gemacht. Vom 19.8. bis 25.9. wurden 8.890 Juden und Kommunisten exekutiert. Gesamtzahl 17.315. Zurzeit wird Judenfrage in Nikolajew und Cherson gelöst.
Hauptangeklagter ist Otto Uhlendorf, Leiter der Einsatzgruppe D. Er hat sich als Zeuge im Hauptkriegsverbrecherprozess gewissermaßen selbst auf die Anklagebank gebracht. Denn dort hat er überraschend freimütig zugegeben, dass allein seine Einsatzgruppe in der Ukraine 90.000 Menschen getötet hat. Vor Gericht strahlt Ohlendorf mit seiner ruhigen, kultiviert wirkenden Art eine seltsame Faszination aus. Was er sagt, wird weder vom Richter noch von den Anklägern in Zweifel gezogen. Zum Beispiel seine Aussage zu einem Führerbefehl zur Ermordung aller Juden im Osten.
Im Spätsommer 1941 war Himmler in Nikolajew. Er ließ die Führer und Männer der Einsatzkommandos antreten und wiederholte ihnen den gegebenen Liquidationsbefehl mit dem Hinweis, dass Führer und Männer, die an den Liquidationen beteiligt seien, keinerlei persönliche und eigene Verantwortung für die Durchführung dieses Befehls trügen. Die Verantwortung trüge er allein zusammen mit dem Führer.
And you yourself heard that said.
Jawohl.
Sogar die Wissenschaft nimmt Ohlendorfs Aussagen lange für bare Münze. Sie findet Eingang in viele wissenschaftliche Arbeiten. Auch wenn diese Aussage nie aus anderer Quelle bestätigt werden konnte, so Alexa Stiller.
Neuere Forschung geht auch davon aus, dass der Mordprozess sehr dynamisch entstand entlang der Kriegsereignisse. Aber diese Sichtweise, es habe einen Führerbefehl gegeben, der sich auch direkt verbinden lässt mit Hitlers persönlichem Antisemitismus und in der Entscheidungsmacht bei Hitler, Himmler, Heydrich gesehen wird, hat sich bis in die 80er Jahre gehalten.
Der Einsatzgruppenprozess zeigt symptomatisch, wie stark die Nürnberger Prozesse unser Geschichtsbild geprägt haben. Zum einen ist durch sie eine riesige Dokumentensammlung entstanden, die die NS-Verbrechen belegt. Zum anderen ist es vor allem den Verteidigern gelungen, wirkmächtige Narrative durchzusetzen. Zum Beispiel den Mythos der sauberen Wehrmacht oder den Befehlsnotstand, also die Behauptung, man habe verbrecherische Befehle deshalb befolgt, weil man sich sonst selbst in Lebensgefahr gebracht hätte. Alexander Korb?
Den Tätern hat man ja auch in der Tat besser zugehört als den Opfern. Also die Zeugenschaft der Hochkultur, wenn jemand in Uniform aussagte, hatte er mehr Chancen, Gehör zu finden, als jemand, der hinter Stacheldraht überlebt hätte.
Die Solidarität der deutschen Öffentlichkeit gilt jedenfalls schnell den Tätern. Als Ohlendorf zusammen mit 13 anderen Angeklagten im April 1948 zum Tode verurteilt und ins Gefängnis Landsberg überstellt wird, gibt es vielerorts Proteste. Besonders die beiden großen Kirchen setzen sich für die Begnadigung der Kriegsverbrecher ein und machen mobil gegen die Nachfolgeprozesse. Im politischen Vakuum der Nachkriegsjahre gefallen sie sich in der Rolle als einzige verbliebene moralische Autorität. Sie machen eine Eingabe nach der anderen, predigen von den Kanzeln gegen die Entnazifizierung, gegen eine vermeintliche Siegerjustiz und die These von der Kollektivschuld aller Deutschen. Gemeinsam mit den gut organisierten Nürnberger Verteidigern erhöhen sie so den Druck auf die amerikanischen Militärbehörden.
Die Motivation dahinter ist sicherlich, dass gerade in beiden Kirchen und in den konservativen und rechtsliberalen Kreisen eine Angst bestand, dass durch die Verurteilung der traditionellen Elite womöglich die bürgerliche Elite und der Mittelstand nicht mehr die Position erlangen könnte in dem neuen Staat wie zuvor, sondern dass stattdessen die Linken den Staat übernehmen könnten.
Zum politischen Thema wird die Kriegsverbrecherfrage spätestens mit dem 11. Nachfolgeprozess, dem sogenannten Wilhelmstraßenprozess. In diesem Verfahren geht es um die Rolle der gehobenen NS-Regierungsbürokratie, vor allem um die des Reichsaußenministeriums. Hauptangeklagter ist Ernst von Weizsäcker, ehemaliger Staatssekretär und Vater des späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.
Er kam aus einer gut situierten protestantischen Familie in Württemberg. Der Großvater und der Vater hatten schon höhere gesellschaftliche Positionen. 1938 war er Staatssekretär im Auswärtigen Amt geworden. Der US-Anklagebehörde ging es im Prozess explizit darum, die Beteiligung dieser alten Elite an den Verbrechen des NS-Regimes aufzuzeigen.
Ernst von Weizsäcker gilt den Anklägern als Prototyp jener Funktionseliten, die zwar keine glühenden Nationalsozialisten waren, durch ihre langjährige Expertise aber die Regierungsbürokratie am Laufen hielten. Man sei die Lötstelle zwischen Dilettantismus und Sachverstand gewesen, beschreibt von Weizsäcker das Rollenverständnis der Alteingesessenen in Abgrenzung zu den Aufsteigern des NS-Staats. Zu den bürokratischen Vorgängen gehört allerdings auch die Abwicklung von NS-Verbrechen, wie die Enteignung, Entrechtung und Ermordung der Juden. Von vielem will von Weizsäcker trotz seiner herausgehobenen Position nichts gewusst haben. Anderes, wie die Deportation französischer Juden nach Auschwitz, die er abzeichnete, habe er nicht verhindern können, wie er es in seiner Verteidigungsschrift formuliert.
Ich habe in dieser entsetzlichen und traurigen Judenfrage manche Dinge durch meine Hände gehen lassen müssen, auf höhere Weisung, die mir konträr waren. Grundsätzlich war ich nur ein Briefträger in diesen schrecklichen Angelegenheiten.
Die Verteidigungsstrategie ist aber eine doppelte. Vieles nicht gewusst haben, aber vor allem Schlimmeres verhindern wollen. Ein Argument, das sich viele der Angeklagten im Wilhelmstraßenprozess zu eigen machen, erinnert sich Chefankläger Robert Kempner in einem Interview mit dem Sender Freies Berlin 1964. Kempner war selbst Justiziar im deutschen Innenministerium gewesen. 1933 aus politischen Gründen entlassen, ging er ins Exil und kehrte als Ankläger im US-Team wieder. Die Rechtfertigungsversuche der Angeklagten beschreibt er so.
Denn nehmen wir einmal an, dass ich jemand gefragt habe, waren Sie an Judenverfolgung in irgendeiner Weile beteiligt? Dass mir die Betreffenden gesagt haben, nein, ich weiß von nichts. Dann hat man die Sachen vorgezeigt, die sie selbst unterschrieben haben. Dann hieß es, ich bin unerhört erschüttert. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe eine furchtbare Sache gemacht. Und dann kam erst in der Hauptverhandlung während der Verteidigung auf, ich bin drin geblieben, um Schlimmeres zu verhüten. In diesen Fällen, die sehr oft waren, habe ich das als völlig unglaubwürdig nachher abgelehnt.
In der Gesellschaft fallen diese Darstellungen dagegen auf fruchtbaren Boden. Prominente Entlastungszeugen sagen für von Weizsäcker aus. In der frisch gegründeten Bundesrepublik setzen sich ab 1949 auch Spitzenpolitiker wie Konrad Adenauer und Theodor Heuss für ihn und andere Verurteilte ein. Den Verteidigern gelingt es, die Beamten als eine Art Widerstandskämpfer zu präsentieren, sagt Christoph Safferling, Professor für Völkerrecht und Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien.
Diese Narrative, die haben sich in der frühen Bundesrepublik dann ziemlich schnell durchgesetzt. Und diese Verteidiger haben gerade über den sogenannten Heidelberger Juristenkreis in diesen 50er bis in die 60er Jahre hinein massiv Lobbyarbeit betrieben, um erstens die verurteilten Kriegsverbrecher dann freizukriegen und dann Amnestien und schließlich auch Verjährung zu gewährleisten. Gerade über diese Verteidigerkreise hat sich da eben ein Bild vom Nationalsozialismus in Deutschland dann verfestigt, was schräg war, ne? Und was also sehr stark exkulpierend war für die deutsche Gesellschaft.
Im Wilhelmstraßenprozess fällt kein einziges Todesurteil. Und das, obwohl Ankläger Robert Kempner sogar das Protokoll der Wannsee-Konferenz entdeckt hat. Es beweist, wie planmäßig die NS-Bürokraten den Holocaust organisiert haben. Doch der Zeitgeist hat sich gewendet. Im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion brauchen die Amerikaner die Deutschen als Bündnispartner gegen den Kommunismus. Die junge Bundesrepublik soll wieder bewaffnet werden. Dazu braucht es die Expertise der ehemaligen Wehrmachtsgeneräle. Diese setzen Bundeskanzler Adenauer unter Druck, erinnert sich Robert Kempner.
Diese Generäle, die herangezogen waren für Pläne für die Wiederaufrüstung, sagten, wir rühren keinen Schritt, solange noch einer sitzt. Und die SS-Leute, die haben gesagt zu den Generälen, wenn ihr uns in der Gnadenkutsche nicht mitnehmt, dann werden wir anfangen zu erzählen, dass ihr bei allen Sachen dabei wart.
Der neue amerikanische Hochkommissar John McCloy merkt, wenn die Westintegration der Deutschen gelingen soll, muss er ihnen in der Kriegsverbrecherfrage entgegenkommen. Er setzt einen Begnadigungsausschuss ein. Von den 15 Todesurteilen, die 1949 noch offen sind, werden schließlich nur 5 vollstreckt. Die knapp 100 Haftstrafen werden deutlich verringert. Schon 1958 kommen die letzten Verurteilten frei. Viele sind bald wieder im Staatsdienst. Für die Bundesrepublik wird die Zurückweisung von Verantwortung und die Einrichtung im Opfernarrativ Teil des Gründungskonsens. Haben die Nürnberger Prozesse trotzdem wie geplant eine erzieherische Wirkung erzielt? Die Historikerin Alexa Stiller ist skeptisch.
zum Teil möglicherweise, da viele Verbrechen erst durch die Prozesse tatsächlich bekannt wurden. Zum Teil denke ich überhaupt nicht, da, wie schon angesprochen, Entschuldungsnarrative entstanden und das Narrativ, dass Hitler und sein engster Kreis sowie die SS die Hauptschuldigen gewesen seien. Und damit konnte sich doch die Bevölkerung auch der Verantwortung an den Verbrechen entledigen.
Dabei haben die Nachfolgeprozesse doch eigentlich genau das mit einer Vielzahl von Dokumenten und Zeugenaussagen bewiesen. Das System hat nur deshalb so gut funktioniert, weil sehr viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft daran mitgewirkt und davon profitiert haben, von der Verwaltung bis zur Industrie. Doch es dauert noch Jahrzehnte, bis sich die Erkenntnisse der Prozesse in der breiten Bevölkerung durchsetzen. Und auch der Vorwurf der Siegerjustiz verschwindet erst in den 90er Jahren, sagt der Völkerrechtler Christoph Safferling.
Warum hat sich's geändert? Weil eben die Idee des Völkerstrafrechts plötzlich wieder international da war und in Den Haag ein Jugoslawien-Strafgerichtshof gegründet worden war. Und dann steuerte die Politik um, wenn man gesagt hat, okay, dann wurde ja doch offensichtlich das Völkerstrafrecht doch nicht nur erfunden, um es gegen die Deutschen anzuwenden, sondern dann war es doch, wie versprochen, Kategorien, die für immer und für alle gelten sollten.
Heute ist ausgerechnet Deutschland einer der aktivsten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs. 2002 nahm dieser seine Arbeit auf. Seitdem verfolgt er Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen gegen den Frieden und Kriegsverbrechen. Und auch den Vorwurf, der sich bei den Nürnberger Prozessen noch nicht durchsetzen konnte: Genozid. Nach Jahren der Hoffnung fehlt es dem Internationalen Strafgerichtshof heute allerdings an Durchsetzungskraft. Christoph Safferling will ihn dennoch nicht verloren geben.
Das Völkerstrafrecht ist da, ist als Kategorie nicht mehr wegzudenken. Sie können nicht mehr über Frieden verhandeln, ohne auch über völkerstrafrechtliche Konsequenzen zu verhandeln. Sie können nicht mehr über Frieden verhandeln, ohne über Haftbefehle zu reden. Und das macht mir am Ende des Tages dann schon Hoffnung, dass wir das gerade kaum ertragen können und auch der Internationale Strafgerichtshof und das Völkerstrafrecht ein Stück weit ohnmächtig zuschauen muss. Das ist so, das ist schlimm und schwer zu ertragen, aber das Recht hat Zeit.
Auch im Memorium Nürnberger Prozesse spürt man, wie die aktuelle Krise des Völkerrechts den Blick auf das Erbe der Nürnberger Prozesse verändert, findet der ehemalige Museumsleiter Alexander Korb.
Es besuchen etwa 160.000 Menschen pro Jahr das Memorium Nürnberger Prozesse und sie gehen ins Gebäude und denken vielleicht an Göring und Rosenberg, aber wenn sie das Gebäude verlassen, denken sie eben oft an Putin und Netanyahu und denken darüber nach, wie Gerechtigkeit überhaupt hergestellt werden kann und ob sie hergestellt werden kann.
Und vielleicht denken sie ja auch über ihre eigene Verantwortung dafür nach, dass im Namen des Staates nie wieder solche Verbrechen begangen werden.